Schön, dass wir heute hier zusammen sind in der Junge Ruhr. Ich finde das ganz toll, dass das Funkhaus Auerstraße bei uns zu Gast ist.
Ja. Ja. Hallo Dagmar, jetzt quatscht du mir in meine Begrüßung. Aber das ist doch schön, dass wir mal so anfangen.
Ja, das wusste ich nicht genau. Das hatten wir ja nicht.
Aber alles gut. Das ist, so müssen Folgen anfangen. Ja. Jetzt haben wir schon den ersten Spoiler, wer bei uns heute zu Gast ist. Erstmal herzlich willkommen, Funkhaus Auerstraße, Folge 33. Mein Name ist Sven Wortlisch. Wir wollen heute, da wir uns in der zweiten Hälfte der Ferien befinden, über die schönsten Urlaubserlebnisse unserer ehemaligen Oberbürgermeisterin unterhalten. Nein, wollen wir nicht. Können wir gerne, wenn wir Zeit haben, aber es...
Behalte ich für mich.
Aber heute sitzen wir hier zusammen in der Junior-Uni. Ich habe hier noch zwei andere Gäste mir gegenüber, beziehungsweise wir sind hier eigentlich zu Gast, also sind wir hier die Schmarotzer, die das Wasser trinken. Nein, wer sitzt mir denn gegenüber? Na, ganz gut.
Ja, Anke Hötzel, hallo, ich bin die Geschäftsleiterin der Junior-Uni Ruhr hier und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam hier uns darüber unterhalten, was wir hier eigentlich tun und was die Junior-Uni ist.
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Podcast-Erfahrung oder ist es das erste Mal jetzt?
Bisschen.
Dagmar ist vorbereitet, sehr gut. Jetzt überspringe ich dich aber nochmal eben. Und wer sitzt links neben mir?
Ja, Matthias Cox, von Hause aus Lehrer, Schulleiter oder stellvertretender Schulleiter der Willy-Brandt-Schule und heute in der Funktion des bildungspolitischen Sprechers der Fraktion der SPD im Rat der Stadt Bremen-Ward.
Du warst ja auch schon mal zu Gast.
Genau.
Folge 24 habe ich mir auch aufgeschrieben. Thema war damals Bildungslandschaft generell
in Bremen, genau.
Zusammen mit unserer Bildungsausschussvorsitzenden Gabi habe ich.
Genau.
Ja, Junior Uni kommt gleich. Erstmal das übliche Thema aktuelle politische Lage. Kurz und knackig, weil wir heute wahrscheinlich sehr viel zu erzählen haben, beziehungsweise uns anhören. Ja, wie sieht es aus mit der aktuellen politischen Lage in unserer Stadt? Wer die Medien verfolgt, wird festgestellt haben, dass in Mülheim jetzt ein Beschluss gefasst wurde, dass es eine Zukunft für unseren Flughafen gibt. Wir als SPD sind ja schon länger an dieser Thematik dran. Dagmar zeigt einen Daumen nach oben. Jetzt möchten aber CDU und Grüne das Thema für sich reklamieren und stellen sich ein bisschen als Retter des Flughafens dar. Das muss man an dieser Stelle mal betonen, dass sie uns zwar jetzt unterstützt haben, aber nicht die Hauptmotoren sind. Möchtest du was dazu sagen, weil du gerade dich schon ein... Ich meine, du als ehemalige
Oberbürgermeister... Ich mache keinen Hehl daraus, dass mich das freut. Und ich will auch nicht sagen, dass es mir wichtig ist, Recht behalten zu haben. Aber es hat mich doch wirklich begeistert zu sehen, dass auch inzwischen überall die Erkenntnis gewachsen ist, dass sich technische Entwicklung weiter gedreht hat, dass sich natürlich auch die Kaltluftschneise als wichtig und erhaltenswert bewährt hat. Und von daher habe ich mich über den Beschluss in der letzten Ratssitzung wirklich richtig gefreut.
Man kann ja auch einfach sagen, dass der Flughafen in der Mülheimer Bevölkerung eine unglaublich große Akzeptanz hat.
Genau.
Bis vielleicht auch ein kleines gallisches Dorf, gibt es in Mülheim viel Unterstützung.
Das ist ein Standortfaktor, den man nicht unterschätzen sollte.
Ja, das ist so. Freut mich, dass ich dich ausgerechnet hier am Tisch sitzen habe, wenn diese Entscheidung gefallen ist. Das ist gut, immer jemanden mit deinem Wissen hier zu haben. Ja, Essen muss ja noch entscheiden, aber es ist eigentlich quasi Lauf der Dinge. Die Vorlage kam etwas zu spät und deswegen wurde Beratungsbedarf angemeldet. Anderes Thema mit etwas mehr Unruhen, die Grundsteuerreform. Dort haben wir in der letzten Ratssitzung Anfang des letzten Monats, also Anfang Juli, zusammen mit den Grünen und der CDU eine Forderung an die Landesregierung gestellt, das Gesetzgebungsverfahren zu stoppen und die übermäßige Belastung nicht gewerblicher Immobilien zu verhindern. Das ist ja auch eine Sache, da liest man ja zumindest außerhalb der Sommerferien täglich oder zumindest wöchentlich irgendwas, was für ein Chaos diese neue Gesetzgebung der Grundsteuerreform ist. Bin ich jetzt nicht so tief drin, aber wir sind auf jeden Fall dabei, dass wir dieses Thema weiter beobachten und versuchen, das Schlimmste zu verhindern, soweit es in unseren Möglichkeiten ist als kommunale Fraktion. Das ist ja ein Landesthema. Ja, Sommerferien habe ich vorhin schon als Stichwort genannt. Momentan laufen auch unsere üblichen Sommeraktionen. Wir hatten schon 5 sehr erfolgreiche Termine. Unter anderem haben wir das Blockheizkraftwerk bei der Ruhrbahn besichtigt. Natürlich in Sachen Klimaschutz bzw. Energiewende ein Thema, das man behandeln muss. Außerdem sehr interessant die Rettungsdienstschule in der Parkstadt. Interessant, was die Mülheimer Feuerwehr dort für Übungsmöglichkeiten hat. Ja, dann Haus Gracht, der... Wolltest du was sagen?
Nee.
Dann Haus Gracht, der MSD, frisch renoviert, im laufenden Betrieb, engagiertes Personal, immer wieder faszinierend dort zu sein. Ein etwas unbekannteres Thema, die Munterkunft an der Mellinghofer Straße, eine Wohngruppe für männliche Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die interessanterweise dort in Trainingswohnungen leben und schon in dem Alter beigebracht bekommen, wie man einen Haushalt führt. Margarete meinte dazu, dass wahrscheinlich diese Jugendlichen deutlich mehr Ahnung davon haben, wie sie selbstständig leben, als viele, die in normalen, in Anführungsstrichen, Verhältnissen aufwachsen und mit 18 aus dem Haus gehen. Also 5 Gerichte kochen lernen zu müssen, ist jetzt eine Sache, die wahrscheinlich, ich glaube, das konnte ich mit 18 auch nicht. Also es ist wirklich eine faszinierende Sache. Ja, und gestern waren wir im Kunstmuseum, wo uns die neue Leiterin, Frau Dr. Kreuzer, ihr neues Konzept vorgestellt hat. Interessanterweise auch etwas, wo wir gleich nochmal zum Hauptthema kommen können, dass sie mehr Bildungsangebote auch für Jugendliche etablieren möchte. Und ihr hattet ja bei dem Vorgespräch schon mal angedeutet, dass es da auch Zusammenarbeiten geben wird. Aber dazu in wenigen Sekunden mehr. Wer noch möchte, nächste Woche am 14. August um 16.30 Uhr treffen wir uns an der Hardenbergstraße am neuen DHL-Standort und gucken uns an, wo nach dem Ende der Hauptpost in der Innenstadt nun unsere Pakete und Briefe sortiert werden. Auch ein Einblick, den man wahrscheinlich nicht unbedingt so oft erhält. Ansonsten, wer aktuell immer Nachrichten von uns erhalten möchte, dem sei unser Newsletter empfohlen. Auf unserer Homepage findet sich der Anmelde-Link. Aber jetzt wollen wir zu dem Hauptthema dieser Folge kommen. Wir sind hier im Hafen an der Gewerbeallee in der Junior-Uni. Was ist eine Junior-Uni? Was ist diese Junior-Uni?
Diese Junior-Uni ist der Versuch, das Original, das ich in Wuppertal kennengelernt habe, nach Mülheim zu bringen. Der erfolgreiche Versuch. Und für die Mülheimer Verhältnisse neu zu konzipieren. Sagen wir es mal so. Eine Junior-Uni ist ein Ort, wo alle Interessierten, Wissbegierigen, ja, wissenschaftsaffin und experimentierfreudigen jungen Menschen zwischen 4 und 18 Jahren sich mit allen Themen beschäftigen können, von denen sie glauben, dass sie interessieren oder dass sie da vielleicht auch schon kleine Experten sind. Und das tun sie hier, anders als in schulischen Kontexten, ohne dass es dafür Noten gibt oder dass es dafür Lehrpläne gibt, sondern in kleinen Gruppen wird also gemeinsam getüftelt und werden Fragen auf Antworten, werden Antworten auf Fragen gesucht, die sich manchmal auch nur in der Arbeit miteinander ergeben.
Ja, was ich so spannend finde, lass mich da kurz einhaken.
Natürlich, ja.
Dass das Programm nicht von euch gemacht wird, sondern von den Teilnehmenden oder Studierenden selber.
Ja.
Das finde ich so großartig. Das ist Lernen in Reinkultur.
Das ist auch von Anfang an eine der wesentlichen Änderungen gewesen, wo wir nach den Erfahrungen von Wuppertal gesagt haben, nicht das, was wir als Erwachsene vielleicht für wichtig halten, sondern das, was sie die Maus fragen würden. Ne? Das sind ja immer die Dinge. Das wollen wir rauskriegen. Und wir müssen allerdings auch sagen, im Laufe der 5 Jahre, dass wir jetzt nicht ausschließlich angebotsorientiert arbeiten, sondern dass wir nicht ausschließlich nachfrageorientiert arbeiten, sondern dass wir natürlich mit unseren Dozenten und Dozentinnen inzwischen auch ein Potenzial entwickelt haben, wo sich das dann einfach ergibt. Da kommt jemand mit einer tollen Qualifikation und dann bietet man einen Kurs aus diesem Kontext.
Und ihr stellt ja auch fest, was läuft gut, was muss die Nachfrage, wo muss man ein bisschen ausbauen. Aber trotzdem finde ich es eben gut, dass ihr die Studierenden ja so zu Wort kommen lässt. Es gibt ja auch einen Studienbeirat, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also Mitbestimmung spielt ja auch eine große Rolle.
Richtig, ja. Du kannst ja Partizipation nicht früh genug lernen.
Genau.
Und was ist wichtiger, als selbstbestimmt eventuell auch deine berufliche Zukunft zu planen? Und wenn man natürlich in so einem Gremium hier auch weiß, dass das, was man einbringt, von Relevanz ist, also dass es die Geschäftsführung erreicht und dass man natürlich dann auch Ergebnisse erzielen kann, die man vorzeigen kann, ich glaube, dann macht das auch etwas mit den Selbstwirkungskräften, wie die jungen Menschen ja mitbringen.
Mhm. Die Maus macht ja auch gerade hier über uns über die Podcast-Aufnahme.
Ja, die Maus ist auch wieder zu Gast im Oktober bei uns, wenn der Maustüröffner-Tag ist. Wir sind jetzt, glaube ich, das vierte Mal hintereinander schon Standort für den Maustüröffner-Tag. Und das ist inzwischen eine sehr schöne Zusammenarbeit, weil auch die Themenstellung, die wir von der Maus bekommen, natürlich immer wieder die Möglichkeit mit sich bringt, für unsere ganzen Perspektiven entfalten zu können.
Also es kommen auch Mausfragen bei euch an?
Nein, aber die Maus gibt jedes Mal ein Thema vor. Und aus diesem Thema machen wir dann natürlich, bezogen auf die Themenfelder, die bei uns besonders erfolgreich sind, das haben wir dann ja erfahren, machen wir dann eben Angebote für diesen Tag.
Was für eine Frage oder was hat die Maus dieses Jahr vorgegeben?
Zusammentun. Und zwar zusammen und dann tun wieder großgeschrieben und dann aber zusammengeschrieben. Und das hat uns natürlich dazu verleitet, ganz unterschiedlich zu denken. Also auch zusammentun ist ja letztendlich auch Wasser mit etwas anderem. Und dann kann man schauen, was man da zusammentut und was dann passiert, was dann vielleicht sprudelt oder explodiert.
Also von Stoffgemischen zu Gruppendynamik.
Ganz genau. Und das war eben auch in den letzten Jahren so, dass man die Themen sehr schön auch ganz breit gefächert aufgreifen kann. Und zusammentun finden wir einfach sehr, sehr spannend und lässt sich auf jeden Fall ganz viel draus machen.
Dann hoffen wir, dass an dem Tag das Wetter gut ist. Aber ich glaube, selbst wenn das Wetter nicht gut ist, werden hier massenhaft Menschen.
Ja, das ist für uns nicht spielentscheidend, das Wetter, denn es wird alles drinnen stattfinden. Okay. Aber es ist so, dass wir leider alle, die noch spontan sich entscheiden würden wollen, zu kommen, leider enttäuschen müssen, denn wir sind ausgebucht. Wir bieten 3 Timeslots an diesem Tag an und wir sind wirklich mit 150 Personen restlos pro Timeslot ausgebucht.
Das ist ja euer zweiter Standort schon. Ja. Ihr wart ja vorhin aus Jugendgroschen. Ja. Und seid jetzt hier in der Gewerbeallee. Ist das der richtige Standort?
Jetzt ist das der richtige Standort. Was das natürlich in Zukunft oder in Zukunft sein wird, das können wir nicht sagen. Denn auch wir haben ja am Anfang 2019 mit dem Urknall an den Start gegangen und uns nicht vorstellen können, dass wir eine solche steile Wachstumskurve hinlegen würden. Und das Haus Jugendgroschen hatte eine fantastische Außenanimation. Ja, wir hatten wunderbare Möglichkeiten, da wichtige Kurse in hoher Nähe durchzuführen, aber es ist sehr schnell zu klein gewesen. Und hier haben wir jetzt nicht nur doppelt so viele Kursräume, sondern wir haben natürlich auch mehr Möglichkeiten, diese Differenziertheit auch auszuweiten. Und wir können hier Vormittags- und Nachmittagskurse anbieten. Aber wer weiß, wie schnell wir weiter wachsen. Und es kann sein, dass man irgendwann noch mal woanders hinzieht.
Es wirkt ein bisschen mehr nach Universität.
Ja, und es ist natürlich auch, manche Sachen sind jetzt erst möglich. Also vorher war es halt schon so, dass die im Haus Jugendgroschen letztendlich das WLAN zum Beispiel uns immer wieder im Stich gelassen hat.
Ja.
Und doch, jetzt ist es schön.
Wie in Schule.
Genau, das ist wie in Schule. Nein, wir sind jetzt froh und das erwähne ich auch immer mit unseren Kooperationsschulen, dass wir natürlich jetzt hier die Möglichkeit haben, eben dann auch zum Beispiel dann eine komplette Klasse ins WLAN zu bringen und dann auch eben aktiv im Bereich Robotik unterwegs sein zu können. Das ist etwas, was wir hätten vorher nicht machen können im alten Gebäude.
Wir haben ja im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, auch im Zuge unserer Sommeraktion hier, als der Standort neu eröffnet wurde, auch eine Besichtigung gemacht und durften dann durch die Räume mit den 3D-Druckern, die unter anderem gehen, auch sehr schön. Was für Kurse gibt es denn noch abseits von 3D-Druck und Co.?
Also im neuen Quartal, was jetzt nach den Sommerferien starten wird, haben wir zum Beispiel ganz neu dabei einen Kurs, der sich mit dem Blutkreislauf beschäftigt. Also wir werden uns mit Blutkörperchen, Blutplättchen und Co. beschäftigen. Aber auch ein anderes Thema ist dann das Plotten. Das heißt, Jugendliche oder Kinder-Jugendliche werden die Möglichkeit bekommen, ihr eigenes T-Shirt zu designen, also sich zu überlegen, was sie da gerne für ein Emblem, für eine Fantasiefigur haben möchten und werden die dann als erstes selbst erstellen mit einem Programm und werden die danach wirklich aufs T-Shirt plotten und selbst dort draufbringen. Im Kreativbereich geht es dann auch weiter mit zum Beispiel dem Kurs Kalender, Kunst. Das ist ein Projekt, was wir letztes Jahr schon gemacht haben, was sehr, sehr gut angekommen ist, wo wir einen eigenen Kalender erstellen werden und dann die Kinder und Jugendlichen eben die Kalenderseiten selbst gestalten und dann nachher ihr Unikat nach Hause nehmen können, was sie dann über das Jahr begleiten wird.
Das klingt durchaus anspruchsvoll. Das ist sehr schön zu hören, dass man den Kindern auch mal was zumutet.
Auf jeden Fall. Also das ist definitiv etwas, was wir in allen Kursen, egal in welchem Bereich, ob es jetzt MINT ist oder im naturwissenschaftlichen Bereich oder eben auch im Bereich der Kunst und Geschichte, ist es überall so, dass das Forschen, Entdecken und das Selbst im Grunde aktiv werden im Vordergrund steht. Und anders als in Schule ist es eben nicht so, dass das Ganze vorne an der Tafel stattfindet, sondern eben im Bereich des Selbstmachens und Selbsterforschens.
Und miteinander. Ja. Weil der Dozent ja nicht die klassische Lehrerrolle übernimmt, sondern er ist ja im Grunde der Experte, der die Fragen...
Hebamme des Lernens.
Wie schön, Mann. Oh. Jawohl. Ja. Ich glaube, wir sollten doch mal darüber nachdenken, eine neue Schule zu gründen.
Ja, das fände ich toll.
Das so ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Alles Gute auch beruflich.
So ein bisschen neue Schule ist ja immer noch ein Traum hier, denn die Idee der Junior-Uni hat ja auch nochmal die Möglichkeit für mich eröffnet, erstens an meinem eigenen Bildungshintergrund nochmal ein bisschen weiter zu arbeiten und ein bisschen auch nochmal der Zukunftsschule, dem Projekt, das damals nicht Wirklichkeit geworden ist, eine Chance zu geben. Denn das dürfen wir ja nicht übersehen. Wir haben hier in dieser Stadt auch eine Spreizung, was nicht nur die sozialen Quartiere angeht, sondern wir wissen ja auch, dass soziale Benachteiligung einhergeht mit Bildungsbenachteiligung. Mhm.
Vielleicht werfe ich das noch ein. Ich bin ja ein großer Verfechter des längeren gemeinsamen Lernens. Und das war ja auch unsere Idee damals, eine Schule zu gründen, die für alle offen ist und wo längeres gemeinsames Lernen möglich ist, ohne vorher auszusortieren und Kinder in Schubladen zu stecken. Was mir nur wichtig ist, dass es eine staatliche Schule ist, also dass die wirklich nicht sich im Bereich der Privatschule bewegt, wo Schulgebühren genommen werden oder Schulgeld genommen wird, sondern dass es eine staatliche Schule ist. Da finde ich, da bewegt sich unser Bildungssystem viel, 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 viel zu langsam, dass wir immer noch bei der 3-5-Gliedrigkeit sind. Ich habe irgendwann gesagt, als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, dass ich toll fände, wenn meine Kinder mal auf eine solche Schule gehen würden. Die sind inzwischen 23 Jahre alt, also dem Schulsystem entfleucht. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich fände es toll, als Lehrer einmal eine solche Schule zu erleben.
Wir werden es nicht
erleben. Ich weiß nicht, ob mir das noch gelingen wird. Das ist sehr, sehr schade.
Dass, aber umso wichtiger das ist, dass es außerschulische Bildung
gibt. Genau, genau. Und das ist einfach dann die Möglichkeit, die Bildungslandschaft da von außen zu beflügeln und zu zeigen, wie es noch gehen kann.
Denn das Stichwort für die Zukunftsschule war, es braucht ein ganzes Dorf, ein Kind zu erziehen.
Ja.
Und Bildungsverantwortung hat auch eine ganze Stadtgesellschaft. Denn es ist ja nicht nur das individuelle Schicksal, das sich entscheidet, sondern es ist, hat ja auch, macht ja auch etwas mit einer Stadtgesellschaft, wie qualifiziert die Menschen sind, die da wohnen. Es macht was mit einem Standort, welche Ansiedlungen möglich sind, mit welchen Qualifikationen auch die Menschen in der Stadt da zurechtkommen. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass wir uns einfach nicht leisten können, die Potenziale, die hier nicht gehoben werden durch das normale Bildungssystem, dass wir die einfach brach liegen lassen. Das kann man sich gesellschaftspolitisch und auch was das Bereitstellen von Chancengleichheit angeht, was ja auch im Grundgesetz steht, das kann man sich einfach nicht leisten.
Ja, die Gesellschaft bewegt sich da zu langsam, glaube ich. Es ist immer noch die große Angst davor, so an den alten Systemen etwas zu verändern. Aus der Sorge heraus, vielleicht für das eigene Kind nicht das Beste herauszubekommen. Oder aus der eigenen Erfahrung hat mir doch auch nicht geschadet. Ich glaube, das ist immer so die große Schwierigkeit. Und wichtig ist es dann, dass es so Bildungsakteure wie euch gibt, die Bildungslandschaft bereichern und dann eben auch vernetzen innerhalb einer Stadt. Und das Schulsystem dadurch zu zwingen, das herkömmliche Schulsystem zu zwingen, auch die Tür zu öffnen und zu sagen, okay, jetzt gehen wir auch mit euch andere Wege.
Nun kannst du dir vorstellen, dass meine Idee dann 2016, als ich nicht mehr im OP-Amt war, die Junioren auf den Weg zu bringen, nicht in konfrontativer Weise gegen das Schulsystem gerichtet war. Deswegen war ich ja zu lange selber Teil dieses Schulsystems. Aber es war einfach gut, von vornherein in der Konzeptionsphase auch deutlich zu machen, wir wollen euch jetzt nicht mal zeigen, wie die bessere Schule geht, sondern wir wollen euch Angebote machen, die ihr gar nicht erfüllen könnt, weil Lehrpläne zu erfüllen sind, weil natürlich Berechtigungsnachweise zu vergeben sind, weil ihr benoten müsst und so weiter. Ne? Ja. Und weil ihr möglicherweise gar nicht die Zeit habt, bei diesen vollen Klassen und den eng getakteten Lehrplänen auf die individuellen Notwendigkeiten der einzelnen Kinder einzugehen.
Genau.
Und das ist ja positiv gewesen. Ne? Und deswegen hat es ja auch von Anfang an gut geklappt, überall da, wo wir Kooperationsanfragen bekommen haben oder selbst welche losgeschickt haben, dann auch auf offene Ohren gestoßen zu sein und zu erfolgreichen Kooperationen. Du bist mit der Willy Brandt-Schule einer der ersten formellen Schulkooperationen gewesen, ne? Die wir noch unter Corona-Zeit beschlossen haben.
Ja. Ich habe euch als Juni aber auch nie wahrgenommen als Konkurrenz, ganz im Gegenteil. Immer als Bereicherung und Ergänzung und Ideen, die überhaupt.
Ja.
Das habe ich in der Schullandschaft aber auch nicht so wahrgenommen.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben auch viel gelernt in der Konzeptionsphase von den Kollegen und Kolleginnen, die aus den verschiedenen Schulformen mit in den Arbeitsgruppen waren. Weil die natürlich auch immer die aktuellen Bedarfe reflektiert haben und weil wir von vornherein eben irgendwelche Bedenken ausräumen konnten in der Phase des Zusammenarbeitens.
Ja, und oftmals stellen wir jetzt ja schon fest, dass es halt aufgrund der schwierigen Ausstattung in Schule auch gar nicht möglich ist, zum Beispiel bestimmte Sachen in Schulen anzuschaffen. Und letztendlich ist es auch vielleicht manchmal gar nicht sinnvoll, es in jeder Schule einzeln anzuschaffen, weil es oftmals dann an dem einen Lehrer oder der einen Lehrerin dann hängt, die sich damit auskennt. Viel besser ist es doch, wenn man eben es möglichst viel nutzen kann und letztendlich sagen kann, okay, dann gibt es jetzt hier zum Beispiel den Klassensatz an Robotern, die zur Verfügung stehen, die dann von vielen Schulen eben genutzt werden können. Und wir können dann unterstützen, indem wir den Fachmann und die Fachfrau zur Verfügung stellen, die dann den Umgang damit erklärt und den Schüler und Schülerinnen ermöglicht, damit eben dann auch erste Erfahrungen im Bereich Robotik zu machen. Und da nochmal ergänzend, also ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass eben ich außerhalb von Schule die Möglichkeit habe, diese ganzen neuen Technologien vor allen Dingen mal auszuprobieren und für mich festzustellen, was ist das denn eigentlich, so ein Lasercutter? Was macht der Lasercutter? Ich selbst muss sagen, ich habe jetzt für mich den Riesenvorteil, in der Juni-Uni zu arbeiten. Ich hätte sonst, glaube ich, nicht mit einem Lasercutter bis jetzt irgendwas zu tun gehabt und habe mir jetzt eben selbst aus Filz einen Schlüsselanhänger machen können. Bin aber trotzdem immer wieder überrascht, wie schnell, das war die Altersgruppe 7 bis 10, dann auch fix mit dem Gerät umgehen konnte und verstanden hatte, wie das Ganze funktioniert und sich dann selbst ganz verschiedene Dinge da erstellt hat. Ein anderes Thema ist der 3D-Druck, den wir gerade schon hatten. Auch das ist eine Technologie, glaube ich, die uns irgendwann, was wir uns jetzt vielleicht wir vier nicht vorstellen können, aber jeder in seinem Haushalt haben wird und sich bestimmte Dinge aus dem 3D-Drucker einfach eben zu Hause schnell erstellt. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir den jungen Menschen einfach die Möglichkeit geben, eben genau da reinzuschnuppern und das eben für sich dann auch kennenzulernen und auch zu sehen, welche Vorteile so ein 3D-Drucker haben könnte, wenn man weiß, wie der funktioniert.
Was ich bei euch eben auch toll finde, ich komme nochmal auf eure Dozentenkörper zurück, dass das eben nicht nur Lehrerinnen, Lehrer sind, Wissenschaftler in studiertem oder ausgebildetem Alter, sondern eure Dozentinnen und Dozenten sind eben auch Kinder und Jugendliche.
Ja. Aber sie sind vor allem Fachleute. Ja? Sie sind Fachleute, entweder für eine Profession, die sie beruflich hinter sich gemacht haben oder wo sie noch drinstecken oder aber was ein besonderes Hobby ausmacht oder sonst irgendwelche Fähigkeiten. Auf jeden Fall, das sind die Leute, die für etwas brennen, für ein Thema, für einen Inhalt brennen. Ja, und das ist natürlich das Schönste, wenn man erleben darf im Laufe der Zeit, dass ein Studi irgendwann tatsächlich seine Qualifikation dann an Jüngere weitergeben kann. Das soll es sein. Das ist die Idee dahinter. Ne? Der Rollenwechsel, der ist dann auch wieder ein großer Schritt in der Frage, was kann ich mir zutrauen und wo kann ich mich erproben?
Wie kommen denn die Kontakte mit den Dozenten zustande? Kommen dann Leute hier hin und sagen, möchten gerne? Oder?
Also wir haben das ja am Anfang, als wir für den Urknall die Studenten, die Dozenten und Dozentinnen gesucht haben, da haben wir hier die traditionellen, die etablierten wissenschaftlichen Einrichtungen bedient. Wir haben Max-Planck-Institute gehabt, die Uni Duisburg-Essen. Wir hatten aber die Hochschule Ruhr-West. Ja.
Aktuell ist es wirklich so, dass wir auch vermehrt dann Anfragen bekommen. Menschen sich melden und sagen, ich habe den und den Bereich, kann ich mir vorstellen, wäre das etwas. Aber wir gehen auch eben bewusst auf die Suche, denn das, was wir vorhin angesprochen haben, stellt uns natürlich immer wieder vor eine große Herausforderung, wenn wir von unseren Studis Themen genannt bekommen und dann überlegen müssen, wer ist eigentlich der passende Dozent oder die passende Dozentin, die das letztendlich als Thema dann auch wirklich anbieten kann und sich auch vorstellen kann, dazu dann eben ein Kurskonzept zu schreiben. Das ist, manchmal braucht es da ein bisschen. Wenn ich jetzt überlege, wir hatten ein Thema, das waren so Sterne, Planeten, Quasare. Ein Thema, was immer mal wieder kam, so als Fragestellung von Studis, ob man sich nicht mit dem Mann im Mond beschäftigen könnte. Und da haben wir ein bisschen gebraucht, um da wirklich jetzt auch nochmal einen Dozenten oder eine Dozentin ist es jetzt aktuell zu finden, die das auch für die größeren Altersgruppen, also für die nicht ganz kleinen, sondern auch für die mittlere und ältere Altersgruppe anbieten kann.
Und eure Dozentinnen und Dozenten arbeiten ja nicht ehrenamtlich.
Ne? Nein, nein. Die werden vergütet nach dem Satz für Volkshochschulen eben auch. Wir haben sogar erfreulicherweise Firmen, die ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dafür zur Verfügung stellen, die das dann im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit machen oder eben auch verschiedene Kooperationspartner, wie zum Beispiel die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet, die uns dann ihre Mitarbeiter dort auch zur Verfügung stellt für einen geringeren Betrag. Das deckt natürlich dann eben einen ganz, ganz großen Bereich ab. Da freuen wir uns sehr, dass wir da eben so unterschiedlich aufgestellt sind.
Wie finanziert ihr euch?
Wir müssen uns Stiftungsmittel, Fördergelder besorgen. Wir sind rein privat finanziert. Und das ist eine große Aufgabe, vor allen Dingen, weil natürlich mit dem Wachstum ja nicht nur räumliches Wachstum, inhaltliches Wachstum, auch personelles Wachstum bedeutet. Und allein die Tatsache, dass wir eine so große Kurszahl anbieten, erfordert auch einen entsprechenden Verwaltungsapparat. Also von daher ist die zentrale Aufgabe für uns immer, tatsächlich die entsprechenden Fördermittel zu akquirieren, damit wir auch weiter unsere Kurse anbieten können.
Gibt es denn auch andere Möglichkeiten, euch da entgegenzukommen?
Ja, natürlich, es gibt auch institutionelle und öffentliche Förderung. Aber entscheidend ist eben, dass eine Einrichtung wie die Junior-Uni in den erfolgreichen Strukturen, die wir jetzt etabliert haben und die nachweislich ja auch wirksam sind, dass wir keine Einschränkungen und keine Verlangsamung erleben. Also wenn wir beispielsweise unsere Kursprogramme viermal im Jahr kreieren und dann zur Auswahl bringen und einrichten, dann müssen wir da ganz schnell sein. Ja, da können wir jetzt nicht lange darauf warten, dass wir irgendwelche Genehmigungen einholen müssen oder so etwas. Aber natürlich ist es schön, dass wir können uns ja auch vergleichen mit anderen Standorten. Es gibt ja auch in anderen Städten inzwischen schon Unium. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen und zu fördern. Man kann Mitglied werden im Förderverein.
Ah, ich wollte nämlich den Werbeblock, den kleinen einstellen.
Ja, das kann man natürlich machen. Wir haben mal davon geträumt, wenn also nur 1000 Mülheimer Mitglied wären im Förderverein, dann hätten wir schon die halbe Jahresmiete aus, denn der Beitrag von 50 Euro pro Jahr ist ja nun erschwinglich. Und das ist aber heutzutage nicht so unbedingt leicht zu erzielen, eine solche Marke. Man kann natürlich uns auch jederzeit Spenden zukommen lassen. Und wir machen auf unserer Homepage ja von Zeit zu Zeit ja auch darauf aufmerksam, wo mal eine größere Anschaffung geplant ist oder so. Was sind alles Möglichkeiten? Ja, und ansonsten muss man eben schauen, wie sich die Bildungslandschaft, die außerschulische Bildungslandschaft etabliert. Ich weiß, dass beispielsweise Ruhr Futur mit anderen Einrichtungen in der Region auch die gleichen Probleme diskutiert. Und wenn wir Aufgaben übernehmen, vielleicht auch beispielsweise ein Akteur im Startchancenprogramm zu sein, dann kommt es vielleicht irgendwann auch zu einer zumindest auskömmlichen oder minimaleren öffentlichen Ausstattung.
Wir hatten das Stichwort Kooperation gerade schon mal. Was gibt es denn da noch?
Ja, ich wollte, bevor du das ansprichst, im Grunde noch was anderes, das passt aber trotzdem dazu. Meine große Sorge war, als ihr an den Start gegangen seid, dass ihr eine Studierendenschaft bekommt, die aus sehr bildungsnahen Elternhäusern kommt. Und das war so meine Sorge, dass dadurch die Kinder und Jugendliche,
die schon gepampert sind, noch mehr
gepampert werden. Und das finde ich das Tolle, dass das gar nicht so eingetreten ist. Oder meine Befürchtung ist gar nicht so eingetreten, wie ich sie damals gehabt habe, sondern ihr seid ja nicht nur eine Einrichtung, zu der Kinder und Jugendliche kommen, sondern ihr sucht auch auf. Das heißt, ihr öffnet euch in die Stadtteile und seid inzwischen, und jetzt kommen wir dann zu den Kooperationspartnern, eben auch als Partnerhochschule verbandelt mit dem Bildungswesen hier in Mülheim, also mit anderen Schulen.
Ja, also anders hätte es ja gar nicht, und, ich hätte das nicht anders leben können.
Genau, und das finde ich das Tolle, das ist eben nicht nur hier in der Gewerbeallee stattfindet, das sind tolle Räumlichkeiten, aber eben nicht von allen Kindern und Jugendlichen wie selbstverständlich zu erreichen, weil das Elterntaxi eben nicht hier vor der Tür hält. Das heißt, ihr öffnet euch nach draußen und geht in die Stadtteile, eben zum Beispiel zu uns nach Stierum. Da sind wir bei der Kooperation, die es ja jetzt schon seit einigen Jahren gibt. Und ihr seid fester Bestandteil jetzt auch unseres Bildungsprogramms. Also ihr seid bei der Projektwoche als fester Partner mit im Boot. Gibt es da zwei Projekte jedes Jahr mit Personal und Know-how dann bei uns mit ein, und ihr macht auch eine Arbeitsgemeinschaft bei uns.
Und wir sind eben dankbar, dass diese Angebote auch so gesehen werden. Natürlich hast du recht. Am Anfang war es natürlich schwerpunktmäßig, waren es die Eltern, die alles durchscannen und ihren Kindern die Angebote dann
Was ja auch nicht schlimm ist. Was
Nein, es soll, soll ja für alle, die richtig, Interesse genau. haben und Spaß an neuen Ideen und neuen Inhalten haben, offen sein. Aber es ist ja ganz klar, dass man kriegt nicht alle Talente, wenn man sich nur auf die Kommstrukturen konzentriert, sondern da muss man Gehstrukturen bilden und aufsuchend sein. Und wir sind sogar so weit, wenn wir eine gewisse Mobilität erzielt haben, für die wir jetzt im Augenblick auch noch arbeiten, dass wir uns vorstellen können, sowas wie ein Forschermobil vergleichbar dem Abo-Spielmobil zu haben. Mhm. Und dann kannst du auch Jugendeinrichtungen aufsuchen. Denn wir sind ja mittlerweile auch als Trägerin der Freien Jugendhilfe anerkannt und arbeiten auch mit Jugendeinrichtungen schon zusammen. Was natürlich nochmal wieder ganz andere Herausforderungen mit sich bringt, aber auch wieder ganz andere Erfolgserlebnisse.
Mir kommt gerade so eine spontane Idee. Es wäre ja super, wenn der Bürgerbus eine Linie zwischen Stierum und der Gewerbeallee hätte.
Ja, das wäre natürlich interessant. Ja.
Weil ich sag mal so, einfach mit Bus und Bahn kommt man hier nicht hin, ne, aus den Stadtteilen. Und wenn es dann so eine Bildungslinie gäbe, dann muss man das mal verfolgen.
Das ist ein Stichwort, das werden wir nicht mehr fallen lassen.
Ja.
Das ist Bildungslinien
auf dem Netzplatz gebunden und ja. Ich schreibe es mir auch drauf.
Ja.
Sehr gut.
Bildungsbus, Bürgerbus, ganz egal.
Mhm. Bildungsbürgerbus.
Bildungsbürgerbus, das ist der Vorhaben. Das müssen wir uns jetzt aber schützen lassen, weil wenn das veröffentlicht wird, dann kommt gleich die CDU und schaut uns das.
Ja. Unsere das erste Mal.
Unsere Idee. Gut. Ja. Kooperation nochmal. Wir hatten im Vorfeld uns ja schon immer ein paar Dinge unterhalten. Kunstmuseum kam mir jetzt gerade, weil wir gestern die Aktion hatten, ins Gedächtnis. Da wurde festgestellt, dass es einen neuen Kurs dazu geben, ohne jetzt zu viel zu verraten.
Nee, aber du sagst auch noch. Da ist auf jeden Fall geplant, dass wir da auch kooperieren, dass ein Kurs dann im Kunstmuseum stattfindet. Es wird aber auf jeden Fall schon so viel da verraten sein zum Urknall 2.0, zu unserer Geburtstagsveranstaltung, die im Ringelschuppen stattfinden wird. Da wird es ein Angebot vom Kunstmuseum dann schon geben. Das heißt also, wir gucken natürlich auch, wo können wir eben ermöglichen und uns zusammentun und gemeinsam eben gucken, wie wir Kinder und Jugendliche erreichen können, mit welchen Themen können wir sie erreichen, wo sind Kinder und Jugendliche unterwegs in Mülheim und dann eben gemeinsam schauen, wie man dann Angebote verzahnen kann, dass man eben Kinder und Jugendliche, die vielleicht schon die Junior-Uni gefunden haben, als Möglichkeit eben nachmittags etwas anders zu machen, als vom Fernsehen zu sitzen, dass die eben darüber nochmal andere Angebote kennenlernen und so andersherum wieder, wenn sie zum Beispiel das Kunstmuseum sehen, dass sie dann eben eben vielleicht auf die Juni-Uni aufmerksam werden und dann vielleicht nachher an dem Kurs Kunstkalender teilnehmen, weil das etwas ist, was dann eben in der Juni-Uni angeboten wird.
Das ist ja vielen gar nicht so bewusst, dass Kunst als auch Technik, Naturwissenschaft ja ganz eng miteinander zusammenhängen kann.
Absolut.
Im kreativen Bereich.
Ja. Ja.
Thema FabLab.
Ja.
Ihr habt ein FabLab, wir haben bei uns an der Schule ein FabLab. Das ist ja genau die Verknüpfung.
Möchtest du den Begriff nochmal in der Kleinfassung auch?
Also ein FabLab ist ein Raum, der technisch gut ausgestattet ist, zum Beispiel mit 3D-Drucker, Laserdrucker, Computern, mit technischem Material, Werkzeug etc. Und dort können Menschen hinkommen, die kreativ im Bereich Kunst, aber auch Technik tätig sein wollen. Und ein FabLab ist eigentlich Open Door, also geöffnet für alle, die Lust haben, in diesem Bereich zu arbeiten.
Also zum Beispiel besteht die Möglichkeit, den Lasercutter zu benutzen und sich seine eigene Uhr zu erstellen, die dann nachher im Kinderzimmer hängt oder in dem Jugendzimmer. Das heißt, ich muss erstmal überlegen, wie soll die Uhr aussehen und was soll sie vielleicht für einen Lieblingsverein, Lieblingstier im Grunde dann darstellen. Dann wird das Ganze im Lasercutter geschnitten, ob auf Sperrholz oder auf einer Plexiglasscheibe. Und dann muss nachher natürlich das Uhrwerk irgendwie dahinter gezimmert werden. Das heißt, dafür brauche ich dann das Werkzeug und muss letztendlich das Uhrwerk natürlich auch zusammensetzen, damit ich es technisch auch verstehe, wie so ein Uhrwerk funktioniert und dann noch irgendwie einen Haken da dran machen, damit ich es nachher aufhängen kann und dann kann die Uhr ins Zimmer gehen.
Also Schüler und Schüler produzieren jetzt schon sehr fleißig im FabLab Weihnachtsdekorationen, die sie dann auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen, um die Abikasse damit zu füllen.
Wir haben ja auch schon August, bald kommen die Weihnachtslebensmittel wieder.
Genau.
Ja, ganz schön war auch in der Projektwoche mit der Willy-Brandt-Schule haben wir zum Beispiel den Kurs Time to Escape gehabt, wo es darum ging, sich mit Rätselstationen zu beschäftigen. Und die Jugendlichen haben dann eben selbst sich Rätsel ausgedacht, nachdem sie erst in Bochum in auch einer Kooperationsschülerlabor, was wir da haben, in einem Kooperationsschülerlabor, erstmal selbst einen richtigen Escape Room durchgespielt haben, sich überlegt, wie kann man eigentlich eine Geschichte sich selbst ausdenken und welche Rätsel möchte ich mir dazu ausdenken und haben dann sich selbst kleine Rätselboxen erstellt mit dem Lasercutter und mussten dann im Grunde sich für jedes einzelne dieser Rädchen, die man nachher dann aufmachen musste, überlegen, wie sie das Ganze auch verschlüsseln, ob mit einem Buch, ob mit einer Da Vinci-Methode. Da gibt es ja ganz unterschiedliche abenteuerliche Verschlüsselungsmethoden, aber das war ganz spannend zu sehen, was da in dieser Woche dann auch entstanden ist.
Welches Bildungsangebot, das habe ich mir noch gerade so notiert, interessant und spannend fände, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche so auf die Zukunft vorzubereiten. Also für uns ist heute völlig selbstverständlich, dass jeder einen Farblaserdrucker zu Hause hat. War, als es losging mit Computern, völlig undenkbar. Völlig undenkbar. Da haben wir noch einen Nadeldrucker gehabt, wo man einen Ohrschutz tragen musste. Und ähnlich wird es dann mit unseren Kindern und Jugendlichen gehen, in Zukunft mit den 3D-Druckern. Das wird für die eine völlige Selbstverständlichkeit sein, dreidimensional zu drucken. Und ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt ist der Bereich künstliche Intelligenz, also KI.
Ja, die Frage nach Frage ist riesig.
Ja. Und das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Und zwar wird die KI ja ganz häufig schon so abgestempelt, ja, da gibst du was ein, um dann zu fuschen, um dir deine Arbeit zu schreiben, dann nicht selber tätig zu werden. Ich finde es viel wichtiger, in so eine Richtung zu denken, wie kann ich die KI für mich zunutze machen? Also wo entlastet sie mich? Wo kann sie als Ideengeber vorankommen?
Aber dafür muss ich natürlich die entsprechende Kompetenz
haben. Richtig, genau.
Da. Und du hast ja vorhin auch danach gefragt, wie wir an unsere Dozenten kommen. Das gehört zu den großen Themenfeldern, bei denen das noch nicht so ganz einfach funktioniert. Also die differenzierte Berichterstattung über die unterschiedlichen Anwendungsbereiche von KI, die machen ja deutlich, wie weit das und wie schnell das vorangeht. Aber das ist also, da freuen wir uns selber drauf, weil die Studis das in großem Maßen noch verlangen. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass sich die Anwendungsgebiete am Ende sehr stark auch in den schulischen Bereich verlagern werden, ohne sofort immer das Problem mit Fuschen, Fake oder sowas
Genau, davon müssen wir komplett weggehen, sondern es nutzbar machen. Also ja. Wo bringt es mich lernmäßig weiter?
Wir sehen das schon in der Kooperation beispielsweise im medizinischen Bereich, ne? Also wo unsere Studis dann nicht nur die Krankenausbildungsschule kennenlernen, sondern tatsächlich auch mal ein Krankenhaus von innen sehen und da natürlich auch sehen, was ist das für eine technische Dimension, die ja da ist ja KI schon ein integrierter Bestandteil, der bei Diagnostik und so weiter etabliert ist. Ja. Von daher ist es, denke ich mal, ganz wichtig, dass man auch diese positiven Anwendungsbereiche, die entlastenden für schwierige Arbeiten oder gefährliche Arbeiten, dass man die genauso in den Vordergrund stellt, wie eben das, was mit ChatGPT-Problemen oder mit Deepfake problematisiert werden.
Richtig, genau. Ja.
Da sind wir auch total froh. Also das, was Dagmar gerade angesprochen hat, der Kurs, den wir regelmäßig anbieten im Ganglabor im St. Marien-Hospital, der ist wirklich super. Das ist total spannend zu sehen, was letztendlich passiert, wenn ich krank war und wenn dann nachher mein Gang analysiert werden kann, wie das mit Elektroden funktioniert. Da steckt ganz, ganz viel Technik und ganz viel KI schon mit drin, dass wir da auf jeden Fall immer die Möglichkeit haben, auch hinter die Kulissen zu gucken. Wir haben das Glück, dass wir zwei Dozenten und Dozentinnen haben, die sich mit dem Thema KI schon intensiv beschäftigen und auch dazu Kurse anbieten. Zum Beispiel einen Kurs, der den tollen Namen KI, Zauberformel oder Hexenwerk hat, den wir auch schon im Programm haben, aber auch dazu Fake News. Also was sind eigentlich Fake News? Also es ist auch ein Begriff, der ja immer wieder in aller Munde ist, aber letztendlich, wie erkenne ich denn eigentlich Fake News und wie schütze ich mich davor, dass ich eben Fake News verteile und dass ich die eben weitergebe? Das ist auch etwas, was vor allen Dingen für die jungen Menschen wichtig ist, kennenzulernen und zu wissen, weil oftmals stellen wir fest, dass die Kinder relativ viele Apps benutzen dürfen und sehr, sehr früh ein Handy haben. Also ich weiß nicht, es wird in der Schule so sein, 5. Klasse, zumindest ist das meine Erfahrung bei meinen Kindern, da haben die alle ein Handy und oftmals ist es eben so, dass sie es auch völlig frei haben, also sprich ohne irgendwelche regulierten Apps von den Eltern. Das heißt also, dass sie wirklich frei verfügen können über alles und das macht es natürlich dann umso schwieriger, wenn sie dann nicht wissen, wie sie sich zum Beispiel auch selbst schützen müssen und wie sie letztendlich selbst auch dann mit bestimmten Inhalten umgehen müssen. Also, dass sie eben nicht alles weiterschicken dürfen oder auch nicht von jedem ein Bild machen können.
Das finde ich wirklich hervorragend, dass man da sich auch des Themas Medienkompetenz annimmt, weil ich stellenweise bei dem, was ich zum Beispiel von ehemaligen Lehrerinnen so höre und von anderen Leuten, dass es da definitiv Nachholbedarf gibt. Deswegen hoffe ich, dass diese Kurse gut angenommen werden.
Die werden total gut angenommen. Ja, die sind immer sehr gefragt und ausgebucht. Weil das ist natürlich so ein bisschen auch das, was wir vorhin schon als Thema hatten. Wir haben ein relativ großes Kursprogramm mittlerweile. Wir hatten im letzten Quartal an die 140 Kurse im Nachmittagsbereich. Dazu kamen dann noch Kurse, die wir im Vormittagsbereich für Schulen, für Kitas angeboten haben. Es ist aber so, dass wir eben bei diesen 140 Kursen immer eine Limitierung haben der Teilnehmerinnenzahl. Maximal sind 10 Studis pro Kurs. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung von uns, dass wir eben ganz klar sagen, es macht keinen Sinn, wieder in Großgruppen zu gehen, sondern gerade die Kleingruppen sind eben dann die Möglichkeit, jeden Einzelnen mitzunehmen und auch eben mit seinen Fragen und mit ihren Bedürfnissen dann eben in dem Moment dann auch teilnehmen zu lassen an dem Thema und eben nicht dann wieder denjenigen zu haben, der dann hinten in der Ecke sitzt und eigentlich sich dann relativ schnell vom Thema verabschiedet.
Das ist ja leider auch ein Luxus, den ihr in der Schule nicht habt, kleine Gruppen.
Nee. Und dann kommt keine Interaktion zustande und dann kommt auch keine spontane Teamarbeit zustande, weil es einfach zu viel
ist. Ja, Luxus ist, wobei Luxus eigentlich der falsche Begriff ist, weil es kein Luxus sein soll. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Ja, das sind die äußeren Einflüsse, die die Bildungslandschaft im Moment unglaublich belasten. Dass die Gruppengrößen, da kann ich jede Schulform im Grunde nehmen, das ist jetzt nicht eine Schulform, sondern es ist überall, dass die Klassengrößen inzwischen fast wie selbstverständlich über 30 sind. Mhm. Und das macht ein Arbeiten dann unglaublich schwer. Um dann jedem Kind individuell gerecht zu werden,
geht gar nicht.
Geht es nicht.
Man weiß es dann nicht.
Und insofern ist es eben gut, dass es solche außerschulischen Partnerinnen und Partner gibt, die es ermöglicht, dann eben Gruppen auch kleiner zu halten und die Kreativität so hervorzuheben. Da fahren wir natürlich hier zwei Bildungsangebote in Mühlheim an, die es schon seit über 30 Jahren gibt, aus Rohnatur und ein Aquariusentstehung. Zwei auch, ich finde, großartige Bildungseinrichtungen, die ja im Grunde genommen so, was euer Denken angeht, so ein bisschen Pionierarbeit auch geleistet haben. Eben nicht ein klassisches Museum zu sein, wo Bilder oder Kunstwerke an der Wand hängen, sondern immer interaktiv forschend an die Dinge herangegangen sind.
Ja, vergessen wir nicht, dass Gerd Müller damit damals eine solche innovative Idee hatte, wie sie ihresgleichen gesucht hat. Danach haben ganz viele Museen erkannt, dass sie auch Bildungsorte sind und gleichzeitig natürlich auch interaktiv sein müssen. Und von daher, ja, du hast mit Aquarius und Haus Pro-Natur Kooperationspartner angesprochen, die über Andreas Mackert als früherer Leiter vom Aquarius, ist ja nicht ohne Grund, Mitgründungsmitglied in der Konzeptionsphase gewesen. Und diese gemeinsamen Projekte, die wir da machen, die sind für beide Seiten natürlich klasse. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass erkennbar wird, dass man auf die Art und Weise eben, wie ich vorhin schon sagte, Bildung zu einer Verantwortlichkeit der ganzen Stadtgesellschaft macht.
Ich meine, großartig, du hast Gerd Müller angesprochen, war, dass im Grunde genommen ein Wasserunternehmen es sich leistet, zwei solche Bildungsangebote für die Stadt zur Verfügung zu stellen. Und man kann da seine Tätigkeiten auch gar nicht hoch genug loben, dass er das im Unternehmen so verankert hat, dass da auch nachfolgende Geschäftsführungen auch gar nicht so dran wackeln können. Und das finde ich schon wichtig, dass das in Mühlheim ja so etabliert ist, dass das keiner in Frage stellt.
Das ist ja eine Beobachtung, die man immer machen kann. Der Erfolg muss nur groß und kontinuierlich genug sein, dann kann keiner mehr daran vorbei.
Genau.
Das ist gelungen damit und ja, dem kann man nur nacheifern an jeglicher
Stelle. Genau.
Das wäre ja jetzt hier. Seid zum Guten, es wird Schluss machen.
Ja.
Bevor wir uns jetzt hier noch länger, ich bin total begeistert, immer wieder von dem ganzen Angebot zu hören. Ganz kurzer Ausflug, irgendwelche Pläne für die Zukunft haben wir ja auch schon teilweise angeschnitten, aber nochmal ganz kurz.
Zukunftssicher, ja. Also 5 Jahre, die wir jetzt feiern, waren aufregend, anstrengend, erfüllend, beglückend, kann ich nicht anders sagen. Aber wir haben Corona dazwischen gehabt und haben das überstanden. Und ich habe eben auch keinen Hehl daraus gemacht, wie schwierig es ist, die Mittel immer zu beschaffen, die wir brauchen. Also ganz offen, das Jahr ist noch nicht 100% gesichert. Wir müssen kämpfen, ne? Jedes Jahr. Und natürlich kann es nur das vorrangige Ziel sein, dieses Angebot dauerhaft auf solide wirtschaftliche und finanzielle Füße zu stellen, damit das, was es inhaltlich leisten kann und so erfolgreich macht, damit das eben weiterhin denkbar ist. Also peilen wir jetzt die nächsten 5 Jahre erstmal an.
Ich hoffe, dass ich ein paar HörerInnen finden, die jetzt vielleicht auch die Begeisterung erfasst haben und sich auch vielleicht noch engagieren möchten auf die eine oder andere Art und Weise. Wir hoffen, wir tragen mit dem Funkhaus Auerstraße dazu bei, dass die Union hier noch sehr, sehr lange bestehen.
Wir sagen Dankeschön, dass ihr den Scheinwerfer heute mal so ausschließlich auf uns gerichtet habt.
Wir haben zu danken. Bei so einer wichtigen Bildungseinrichtung, die sich so fest in der Stadtgesellschaft Mühlheim verankert hat.
Das würden wir gerne.
Es ist wichtig, dass wir da auch mal drauf gucken.
Ja. Das haben wir in Folge 33 damit getan. Die Folge vom 8. August 2024. Nächste Folge planen wir wahrscheinlich aus dem Kunstmuseum. Da sind wir aber noch dran. Aber wir werden auf jeden Fall bald wieder zu hören sein. Nochmal vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja,
vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Und bis demnächst. Bleiben Sie gesund, bleibt ihr gesund. Alles Gute. Bis dann.